Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit Katja Bigalke herzlich willkommen. Und hier geht es heute um Zypern, das an diesem Wochenende, genau gesagt am 16. August, eigentlich allen Grund zum Feiern hätte. Denn vor genau 60 Jahren endete hier die britische Kolonialherrschaft und aus der Insel wurde eine unabhängige Republik. Allerdings liegt die Betonung auf hätte. Denn Zypern ist seit dem Zypernkrieg im Sommer 1974 zweigeteilt. In einen südlichen Teil, in dem die griechischen Zyprer leben, und in einen nördlichen Teil, in dem die türkischen Zyprer zu Hause sind. Und von einer Überwindung dieser Trennung ist die Insel weit entfernt. So wird also auch dieser Tage weniger gefeiert, sondern gestritten. Zum Beispiel um Gas- und Ölressourcen im östlichen Mittelmeer, auf die nicht nur die Türkei und Griechenland Anspruch erheben, sondern auch die Republik Zypern. Thomas Bormann und Christian Buttgereit haben sich vor Ort umgehört.
Mitte August ist es eh viel zu heiß auf der Insel. Deshalb feiern die Zyprer die Unabhängigkeit nicht am Jubiläumstag, sondern am 1. Oktober, wenn sich die Sommerhitze etwas gelegt hat. Aber eigentlich ist den Zyprern überhaupt nicht zum Feiern zumute, sagt Regierungssprecher Kyriakos Kouchios im Präsidentenpalast in Nikosia. Er legt die Stirn in Falten und sagt, seit 46 Jahren hält die Türkei den Norden unserer Insel besetzt. Solange das so bleibt, gibt es nichts zu feiern.
We will be mostly happy to celebrate this with a united island.
Wir werden sehr glücklich sein, wenn wir diesen Tag in einer vereinten Insel feiern können, ohne Konflikte und ohne irgendwelche Einmischung aus dem Ausland hier auf Zypern.
Without any foreign intervention.
Zypern, seit 46 Jahren eine geteilte Insel. Die Trennlinie mit Stacheldraht und Sandsackbarrikaden zieht sich mitten durch die Hauptstadt Nikosia und durch die gesamte Insel. Im Norden leben die türkischen Zyprer, im Süden die griechischen Zyprer. Dazwischen wachen Blauhelmsoldaten der UNO in der sogenannten Pufferzone, einem Landstreifen, der sich 180 Kilometer lang quer durch die Insel zieht und die beiden Volksgruppen voneinander trennt. So ist das nun schon seit zwei Generationen. Eine Wiedervereinigung erscheint allmählich utopisch. Da widerspricht der Regierungssprecher. Wieso utopisch?
Wir werden niemals aufhören, für eine Wiedervereinigung der Insel zu kämpfen.
Professor Hubert Faustmann von der Friedrich-Ebert-Stiftung lebt seit 25 Jahren auf Zypern und meint,
also der Glaube an eine Wiedervereinigung auf der Insel ist momentan wohl niedriger denn je. Selbst die größten Optimisten und bikommunalen Aktivisten sind mittlerweile resigniert und frustriert. Es gibt einfach seit dem Scheitern der Verhandlungen 2017 keine vielversprechenden Dynamiken. Weder die griechisch-zypriotische Seite noch die türkische Seite machen den Eindruck, dass sie momentan ernsthaft an einer Lösung interessiert sind. Insofern sieht es schlecht aus.
Ich werde heute Abend eine Kerze anzünden und Musik spielen, mein trauriges Kirinja. Die Vertriebenen des nordzyprischen Hafenstädtchens Kyrenia trauern ihrer Heimat nach. Sie hoffen, nach einer Wiedervereinigung zurückkehren zu können in ihre Häuser. Davon singen sie in ihren Liedern. Aber in diesen Häusern leben jetzt türkische Familien, die die Stadt Girne nennen. Man spricht dort Türkisch, man bezahlt mit türkischen Lira. Im Juli 1974, als die türkischen Truppen hier an Land kamen, wurden alle griechischen Zyprer aus ihren Häusern verjagt. Niki Pisi, Tochter eines griechisch-zyprischen Vaters und einer deutschen Mutter, war 6 Jahre alt, als plötzlich der Krieg in ihre Heimatstadt kam.
Wir haben die Bombardierung erlebt, als mein Vater meine Cousine getauft hat. Die Kirche bebte damals. Habe ich sehr starke Erinnerungen. Dann sind wir nach Hause gegangen. Wir wurden tatsächlich sehr viel bombardiert, diese Gegend dort. Und sobald wir dann die Panzerketten gehört haben von den Panzern im Dorf, mussten wir so schnell wie möglich raus.
Geschichten von Gewalt und Vertreibung haben viele Zyprer erlebt, auf beiden Seiten.
Hasan Hastürer ist ein türkischer Zyprer und stammt aus dem Inselsüden. Er war 10 Jahre alt, als Zypern unabhängig wurde. An diesen Tag hat er keine Erinnerungen. Was ihn prägte, geschah 3 Jahre später.
I was a son of the poor family. Till 1963, Ich bin Sohn einer armen Familie. Bis 1963 hatte ich nie eine nagelneue Hose. Bis dahin musste ich immer die Hosen meines älteren Bruders auftragen. Dann sollte ich eine neue bekommen. Im Dezember wurde begonnen, sie zu nähen. Zum Bayram im Januar war sie fertig. Ich probierte sie an und sie saß super. Ich habe sie mir immer wieder angeschaut. Dann haben die griechischen Zyprer unser Haus angegriffen. Wir mussten fliehen. Auf einem Hügel sahen wir uns um. Das Haus stand in Flammen. Meine Eltern weinten um unser Haus. Ich weinte um meine Hose.
Die Unabhängigkeit der gesamten Insel hatte nur 3 Jahre gehalten. Der 16. August im Inselnorden sei er deshalb kein Grund zum Feiern, sagt Rassi Reshat, Chefredakteur der Tageszeitung Kypris Postasse in der türkisch-zyprischen Hauptstadt Lefkoşa.
Im Norden bedeutet dieser Tag weniger als nichts.
Anders sei das mit dem 16. August 1974.
Der 16. August ist der 46. Jahrestag des Endes der Friedensmission, also der Intervention der türkischen Armee 1974 gegen den griechischen Putsch.
Das sei für die türkischen Zyprer der eigentliche Feiertag, der Tag der Befreiung. Doch der Reihe nach. Wie kam es zu der Unabhängigkeit und warum scheiterte sie nach nur 3 Jahren? Die Zypern-Türken hätten die Unabhängigkeit gar nicht gewollt, sagt Tosun Bacili, emeritierter Professor für Politikwissenschaften am King's College der Universität von West Ontario in Kanada. Er ist Zypern-Türke, aber wuchs im heutigen Südteil der Insel auf. Als 1960 die Unabhängigkeit ausgerufen wurde, war er 16 Jahre alt.
It was compromised. The Greek Cypriots, led by nationalist leaders, wanted to join Cyprus with Greece.
Es war ein Kompromiss. Die von Nationalisten geführte griechische Volksgruppe wollte, dass Zypern ein Teil von Griechenland wird. Die türkischen Zyprer lehnten das ab. Darin stimmten sie mit der britischen Kolonialregierung überein. Später änderten sie ihre Meinung in Richtung einer Teilung. Nachdem die Feindseligkeiten zwischen den Bevölkerungsgruppen 5 Jahre lang andauerten, stimmten Griechenland und die Türkei der Unabhängigkeit als Kompromiss zu.
Die türkischen Zyprer seien dabei gut weggekommen, sagt Tosun Bacili.
Sie stellen 20% der Bevölkerung, aber die Einigung sah für sie 30% der Sitze im Parlament vor, 30% der Verwaltungsjobs, 40% in der Armee und so weiter. Die griechischen Zyprer hatten also gute Gründe, frustriert zu sein.
Bacili meint, ein entscheidender Fehler sei gewesen, die Bedingungen der Unabhängigkeit auszuhandeln, ohne die beiden Volksgruppen einzubeziehen. Als 1963 der griechisch-zyprische Erzbischof Makarios als erster gewählter Präsident des Landes mit einer Verfassungsänderung die politischen Minderheitsrechte der türkischen Zyprer beschneiden wollte, eskalierte der Konflikt. Mindestens 350 türkische und 200 griechische Zyprer kamen ums Leben. Es war das Ende der gemeinsamen Unabhängigkeit, sagt Journalist Rassi Reshat.
1963 wurde die türkische Bevölkerung aus der Republik ausgeschlossen. Sie wurden von der übrigen Bevölkerung in Enklaven separiert. Sie lebten wie Flüchtlinge auf ihrer eigenen Insel.
Aus 74 gemischt bewohnten Dörfern wurden Ende 1963, Anfang 64 die türkischen Zyprer vertrieben und in Enklaven zusammengepfercht. Um zumindest die blutigen Konflikte zu beenden und eine militärische Konfrontation der beiden NATO-Partner Griechenland und Türkei auszuschließen, schickten die Vereinten Nationen eine Friedenstruppe, die bis heute auf der Insel stationiert ist. Bis 1974, also 11 Jahre lang, lebte etwa die Hälfte der Zypern-Türken unter miserablen Bedingungen, sagt Professor Tosun Bacili.
Das war vergleichbar mit der Kontrolle, die Israel auf die Palästinenser in der Westbank ausübt. Zum Beispiel haben sie den türkischen Zyprern Zement verwehrt, mit dem sie Häuser bauen wollten. Aber die griechischen Zyprer haben gesagt, nein, denn damit könntet ihr ja auch Gebäude für militärische Zwecke bauen. Es war wirklich eine schlimme Zeit für die türkischen Zyprer. Das ist der Grund, warum es viele von ihnen als Befreiung empfanden, als das türkische Militär 1974 einmarschierte.
Am 20. Juli landeten türkische Truppen auf dem Nordteil der Insel.
The first of the Turkish troops have landed in Cyprus. About 5 of these aircraft passed over in the last 5 minutes. They were guided in by jet fighters and the very first paratroopers are now hitting Cyprus soil.
Was heute oft als aggressive Invasion der Türkei gewertet würde, müsse differenziert betrachtet werden, sagt Rassi Reshat, Chefredakteur der nordzyprischen Kypris-Postasse.
Der Auslöser war, dass es einen Militärputsch gab. Griechische, zyprische Nationalisten setzten Präsident Makarios ab, mit Hilfe von Offizieren aus Griechenland, das damals von einer Militärjunta regiert wurde. Es begannen blutige Unruhen unter den griechischen Zypern. Diejenigen, die einen Anschluss an Griechenland wollten und diejenigen, die unabhängig bleiben wollten, bekämpften sich gegenseitig. Währenddessen gingen die Massaker an den türkischen Zypern weiter.
Die Regierung in Ankara berief sich auf ihr Interventionsrecht als Garantiemacht neben Griechenland und Großbritannien. Der damalige türkische Ministerpräsident Bülent Ecevit sagte in einem Interview mit der BBC:
Also hatten wir das Gefühl, dass wenn wir nicht rechtzeitig gehandelt hätten, alles verloren gegangen wäre. Nicht nur die Freiheit und Sicherheit der Türken, sondern ganz Zypern. Also mussten wir sofort etwas unternehmen.
Seitdem ist die Insel geteilt.
Paphos, das Urlaubsparadies mit langen Stränden, liegt im Südwesten Zyperns, dort, wo heute nur griechische Zyprer leben. Yula Koutsoftidis hat das Haus ihres Großvaters zu einem Boutique-Hotel umgebaut.
Mein Mann ist Architekt. Wir haben das zusammen gemacht. Und die Geschichte von der Familie geht weiter.
Das Haus aus dem Jahr 1890 ist schön renoviert. Besonders stolz ist Yula auf die Dachterrasse.
Das Schönste ist, dass von hier das ganze Meer von Paphos man sieht.
Auf der Dachterrasse erzählt Yula, dass sie früher als Schülerin vor 1974 auch türkisch-zyprische Freundinnen hatte. In Paphos lebten die türkischen Zyprer nicht abgeschottet in einer Enklave. Paphos war eine sogenannte offene Stadt. Im Hammam, dem jetzt gerade frisch renovierten türkischen Badehaus, trafen sich früher alle Einwohner von Paphos, erzählt Yula.
Da, in diesem Hammam, waren auch die Griechen-Zyprioten und auch die Türken-Zyprioten zusammen. Und überall, auch in unserem Markt hier, wir hatten eine sehr, sehr gute Verbindung. Sehr gut.
Etwa ein Drittel der Bevölkerung von Paphos gehörte damals der türkischen Volksgruppe an. Eine schöne Zeit, sagt Yula.
Ich erinnere mich, weil ich das gelebt habe.
Dann, nach dem kurzen Zypernkrieg 1974, holte die türkische Armee alle türkischen Zyprer in den Norden der Insel, damit alle türkischen Zyprer in einem Inselteil vereint und sicher sind. Viele türkische Zyprer aus Paphos aber wollten gar nicht weg aus ihrer Heimat, sagt Yula, doch sie mussten gehen.
Es tut uns weh, ja.
Seit dem Jahr 2003 ist die Grenze zwischen Nord- und Südzypern durchlässig. Seitdem kommen immer mal wieder türkische Zyprer auf Besuch in ihre alte Heimatstadt Paphos. Aber so wie früher, wie in der Kindheit von Yula, als griechische und türkische Zyprer unbeschwert miteinander lebten, so wird es nie wieder werden, auch nicht bei einer Wiedervereinigung der Insel.
Vereinigung, ich weiß nicht, was Vereinigung ist jetzt. Es ist sehr schwer.
Es scheint, als könne sich niemand auf Zypern vorstellen, wie ein vereintes Zypern funktionieren könnte. Die Trennung ist zum Normalzustand geworden. Im Süden die Republik Zypern, EU-Mitglied und mit dem Anspruch, die gesamte Insel zu repräsentieren. Im Norden die international nicht anerkannte Mini-Republik.
Als 1983 die türkische Republik Nordzypern gegründet wurde, erkannte sie nur die Türkei als Staat an. Das hat sich bis heute nicht geändert. Nordzypern ist weder Mitglied in einer internationalen Organisation, darf keinen internationalen Handel betreiben, noch gibt es direkte Flugverbindungen in andere Staaten als die Türkei. Von der Unabhängigkeit, die am 16. August vor 60 Jahren ausgerufen wurde, ist nichts mehr übrig, sagt Professor Tosun Baceli.
Nordzypern ist sehr stark von der Türkei abhängig. Es muss sich auf die Türkei verlassen, wenn es um das wirtschaftliche Wohlergehen und die Verteidigung geht.
Ankara zahlt etwa ein Fünftel des Budgets der nicht anerkannten Republik. Und Ankara nimmt Einfluss. Offiziell sind bis heute mehr als 30.000 türkische Soldaten im Inselnorden stationiert. Tatsächlich schätzen Insider die Truppenstärke auf nur noch etwa 10.000 aus Kostengründen. Dass Zehntausende Türken vom Festland nach Nordzypern umgesiedelt wurden, beäugen die einheimischen türkischen Zyprer mit Argwohn. Viele von ihnen fühlen sich in ihrem Lebensstil den griechischen Zyprern näher als den Türken. Ist Nordzypern nicht längst schon de facto eine türkische Provinz? Der Außenminister der türkischen Republik Nordzypern, Kudret Özasay, widerspricht.
Niemand soll uns sagen, wir hätten keinen Anspruch darauf, ein Staat zu sein, da wir ja von der Türkei abhängig seien, insbesondere wirtschaftlich. Das wäre ungerecht, denn uns wird ja gar nicht die Möglichkeit geboten, mit irgendjemandem außer der Türkei Handel zu betreiben. Uns wäre es lieber, in alle Welt wirtschaftliche Beziehungen pflegen zu können. Aber dass man einerseits ein Embargo über uns verhängt, andererseits uns aber vorwirft, abhängig von der Türkei zu sein, das ist nicht fair.
Der 46-jährige Özasay, der im Oktober auch für das Präsidentenamt kandidiert, räumt aber ein.
Tatsache ist, dass unsere Beziehungen gesünder sein müssten, als sie es jetzt sind. Daran muss noch gearbeitet werden.
Das zeigt sich etwa beim aktuellen Streit um fossile Bodenschätze rund um Zypern. Die EU mit Griechenland auf der einen und die Türkei auf der anderen Seite. Die Stimme Nordzyperns ist so gut wie gar nicht zu hören.
Wenn die Welt einzig und allein der griechischen Seite die Ausbeutung der Bodenschätze erlaubt, dann verschärft das die Zypernfrage. Wenn sie die griechische Seite aber auffordert, darüber Absprachen mit den Zypern-Türken im Norden zu halten, dann würde das einen Beitrag zur Lösung der Zypernfrage leisten.
Özasay weiß, wovon er spricht. Zeitweise war er als Chefverhandler für die Gespräche zu einer Wiedervereinigung beider Inselteile berufen. Bekanntermaßen sind alle Versuche gescheitert. Wer jetzt noch helfen könnte, meint Özasay, sei das Land, das zurzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehabe.
Deutschland ist der mächtigste Mitgliedstaat der Europäischen Union, nicht wahr? Und seit dem Brexit erst recht. Ergo muss Deutschland Initiative zeigen. Und zwar primär nicht für umfangreiche Verhandlungen für eine Lösung der Zypernfrage, sondern was die Ausbeutung der Gasvorkommen anbelangt. Deutschland sollte den griechischen und den türkischen Teil Zyperns an einen Tisch holen.
Das aber kommt für Kyriakos Kousios, den Regierungssprecher der Republik Zypern, nicht in Frage. Sich mit Funktionsträgern aus dem besetzten Norden an einen Tisch setzen? Nein, das käme ja einer Anerkennung der selbsternannten türkischen Republik Nordzypern gleich. Und das macht die Regierung der Republik Zypern aus Prinzip nicht. Vielmehr fordert Kyriakos Kousios Rückendeckung von der Europäischen Union im Gaskonflikt. Die Türkei hat 2 Bohrschiffe vor die zyprische Küste geschickt und forscht dort nach Öl- und Gasvorkommen in zyprischen Gewässern. Kyriakos Kousios betont, die Republik Zypern ist ein Mitgliedstaat der EU. Zyprische Gewässer sind demnach EU-Gewässer, die die EU verteidigen müsse.
Wir brauchen härtere Sanktionen. Wir brauchen härtere Maßnahmen, um die Türkei davon abzuhalten, Mitgliedstaaten der Europäischen Union anzugreifen.
Ja, die Republik Zypern sieht sich von der Türkei angegriffen und von der EU weitgehend im Stich gelassen.
Um ehrlich zu sein, bis jetzt haben wir nicht gesehen, dass die Europäische Union wirklich ihre Grenze verteidigt. Diese Grenze wird von Zypern und Griechenland gebildet. Und wir sind Mitgliedstaaten. Wir sind die Grenzen.
So fordert Regierungssprecher Kousios, die EU solle Sanktionen verhängen, die der Türkei richtig wehtun. Wirtschaftssanktionen, den Handel einschränken. Dieses Druckmittel müsse die EU endlich nutzen, um die Türkei in die Schranken zu weisen.
Wird der Gasstreit nicht gelöst, kann es keine Lösung der Zypernfrage geben. Umgekehrt besteht immerhin eine kleine Chance. Eines ist klar, meint Hassan Hastürer, der als Jugendlicher mit seinen Eltern aus dem Inselsüden vertrieben wurde. Eine gemeinsame, unabhängige Republik Zypern, wie sie 1960 ausgerufen wurde, wird es nie wieder geben.
Is it possible to stop the time and move back?
Ist es möglich, die Zeit anzuhalten oder gar zurückzudrehen und von vorne zu beginnen? Kann ich jetzt wieder meine Hose von damals tragen? Kann ich jetzt wieder 15 sein und meine Freundin küssen? Nein, das geht nicht.
Is it possible? No, it's past. Never again. Past and finish.
Die Sache mit der ersten nagelneuen Hose, auf die er so stolz war und die ihm bei der Flucht 1963 abhanden gekommen war, hat dann doch noch ein versöhnliches Ende gefunden.
1965-66 habe ich eine neue nähen lassen. Ich fand annähernd den gleichen Stoff.
Wenn sich andere Probleme auf Zypern doch auch nur so einfach lösen ließen.
Stattdessen kommen neue Probleme, die Corona-Pandemie. In Nikosia spielen Souvenirverkäufer den ganzen Tag Backgammon. Sie hocken auf kleinen Schemeln vor ihren Läden, sonst haben sie nichts zu tun. Es kommen keine Touristen, denen sie etwas verkaufen könnten. Darunter leidet die Wirtschaft in beiden Teilen Zyperns. Im Süden, in der griechisch geprägten Republik Zypern, wird jeder fünfte Euro mit dem Tourismus verdient, normalerweise. Rula Spiru steht vor ihrem Schmuck- und Souvenirladen in der Altstadt von Nikosia. Sie stemmt die Hände in die Hüfte und sagt, diese Saison ist eine Katastrophe.
It's a catastrophe. We have some tourists, but not enough. About maybe 10%.
Es sind zwar ein paar Touristen da, aber nicht genug, sagt sie. Vielleicht 10% im Vergleich zum Vorjahr. Die wenigen Urlauber, die nach Zypern kommen, genießen leere Strände, wie diese Familie aus Hannover.
Wir sind zum ersten Mal auf Zypern.
Und wie gefällt es Ihnen?
Super, ziemlich entspannt. Also es ist so ein bisschen wie Kreta mit Linksverkehr. Wir sind sehr angetan.
Linksverkehr und die englische Sprache sind Überbleibsel der britischen Kolonialzeit. Viele Familien auf Zypern schicken ihre Kinder auf englischsprachige Schulen. Die heute 27-jährige André Christofidis hat auf einem englischsprachigen Gymnasium in der Hauptstadt Nikosia ihr Abi gemacht. Sie ist im griechischen Teil Nikosias aufgewachsen. In ihrer Klasse hatte sie auch türkisch-zyprische Mitschüler, die jeden Tag über den Checkpoint zur Schule nach Süd-Nikosia kamen.
So I had contact with people from the Turkish-Cypriot community growing up. But I was never interested in crossing.
Ich hatte also Kontakt mit Leuten aus der türkisch-zyprischen Gemeinde. Aber es kam nie dazu, dass ich mal rübergehe. Ich habe damals gar nicht erkannt, dass ich 24 Jahre lang eine Hälfte meines eigenen Landes ignoriert habe. Aber ich will das jetzt wieder gut machen und anderen Menschen diese Möglichkeit der Begegnung zeigen.
Andri arbeitet im Home for Cooperation, dem Heim für Zusammenarbeit, in dem meist junge Leute aus beiden Volksgruppen Kinderfeste organisieren oder Workshops anbieten. Viele Zyprer treffen hier zum ersten Mal in ihrem Leben jemanden von der jeweils anderen Volksgruppe. Das Home for Cooperation liegt auf neutralem Boden, nämlich in der Pufferzone. Niemand muss also in den anderen Inselteil, um hierher zu kommen. Davor nämlich, auf die andere Seite zu gehen, schrecken bis heute viele Menschen zurück. Derzeit ist die Grenze zwischen den beiden Inselteilen eh nicht so durchlässig, wegen unterschiedlicher Corona-Vorschriften. Fast 2 Monate lang waren alle Checkpoints sogar komplett geschlossen, das Home for Cooperation gar nicht erreichbar.
Wir haben es ja in der Pandemie gesehen. Die Checkpoints wurden ruckzuck geschlossen. Das war für uns ein Schock. Wir hatten niemals erwartet, dass die Entwicklung rückwärts geht.
Ja, so schnell können Grenzen wieder dicht sein. Andri und ihre Mitstreiter leben vor, wie ein Zypern ohne innere Grenze aussehen könnte. Bedeutet ihnen der 60. Jahrestag der Unabhängigkeit Zyperns etwas? Schließlich wurde damals eine Republik für griechische und türkische Zyperer gegründet. Andri muss kurz überlegen.
60 Jahre. Ich denke, wir konzentrieren uns hier eher darauf, endlich diese Grenzlinie loszuwerden, die Pufferzone und all die Checkpoints, und nicht ein Jubiläum zu feiern.
Keine Feierlaune auf Zypern, wo offenbar nur noch wenige Menschen Hoffnung haben, dass die Teilung der Insel irgendwann mal überwunden wird. Und das war die Weltzeit für heute, die Sie, falls Sie es noch nicht haben, aber es gerne tun würden, auch als Podcast abonnieren können. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich bin Katja Bigalke und ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.